So, also jetzt kann man noch mal gucken, also wir waren ja schon bei dem Punkt, wie ist das mit dem Vital und dem Sittlichen dabei und dem Mystischen. Also Tapferkeit bewahrt den Menschen, sagt er, davor, das Leben so zu lieben, dass man es verliert. Auf diesen Nenner bringt es, das ist natürlich also neutestamentlich die Formulierung, nicht? Das wird schon Jesus ja so gesagt in der Richtung. Also vital ist eben die Frage, wie weit habe ich also den Mut zur Hinnahme von Verletzungen? Und zwar im Dienst eben, wenn dieser Mangel da ist, sagt Pieper, dann ist das eine der tiefsten Ursachen von seelischer Erkrankung. Also wenn jemand sich selbst gegenüber nichts zufügen kann, also wenn er nicht streng oder hart gegenüber sich selber sein kann. Es gibt ja Leute, die sagen, nein, man muss also zu sich nett sein, dann ist man auch zu den anderen nett. Das klingt zwar so, als wäre das so richtig, aber das muss überhaupt nicht richtig sein. Sondern dort gibt es also so Leute, die zwar also für sich alles tun, aber die denken dann, das müssen die anderen dann auch tun. Und das neulich habe ich das wieder irgendwo gelesen. Er sagte, so diese Idee der Selbstverwirklichung haben eigentlich nur Leute, die noch nicht mit richtig Selbstverwirklichten zu tun gekriegt haben. Weil sie ja einfach da sich behaupten und entweder lärmen oder sonst was tun oder irgendwie sich aufführen, weil es eben nur sie gibt. Und man überhaupt nicht darauf achtet, was das für andere bedeutet oder heißt. Und deswegen schreibt er dann aller Stärke, das ist vital betrachtet schon, einfach anthropologisch, psychologisch, eine schwere Erkrankung, wenn man diesen Mangel hat, sich selber etwas zuzufügen, geht rein bis in die Dimension der Intelligenz. Es gibt ja berühmte Versuche, ich glaube Miller oder so ähnlich heißt er. Der Mann, ein Psychologe, der hat Kinder geprüft, das berühmte Marshmallow-Experiment ist das. Also der hat für die Kinder eine Süßigkeit hingestellt und dann ist die Frage, wie lange hältst du das aus? Er sagt, du hast jetzt diesen Marshmallow, den kannst du natürlich essen, aber wenn du wartest, bis ich wiederkomme, dann kriegst du noch einen zweiten. Wenn du nicht wartest, gibt es nur den einen. Und dann kann man also gucken, die Vierjährigen, die halten es also 4 Minuten aus. Nicht? Und dann gibt es Leute, die halten tatsächlich die Viertelstunde aus. Und hat dann so auch so Langzeituntersuchungen gemacht, wie dann die Leute, die das da schon bestanden haben, auch hinterher, also entsprechend auch in der Pubertät und danach mit allen möglichen Problemen, Drogen und sonst wie, also anders umgehen konnten und einfach widerständig waren und auch also wach in der Intelligenz. Und sagt, das sei wichtiger zu prüfen, sowas als jetzt Intelligenzquotienten zu untersuchen. Sagt er, wie weit einer da ein Kind diese Selbstständigkeit hat, die dort besteht, zu sagen, ich kann die Erfüllung, die Befriedigung aufschieben. Gegenüber eben der Formel, ich will alles und zwar sofort. Nicht? Das gerade nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der hier mit hineingehört. Und wo gesagt wird, wenn das überhaupt nicht da ist, dann ist das eben wirklich eine schwere Schädigung, eine seelische Schädigung eines Menschen. Weil ein Stück weit verlangt das das Leben von uns, dass das hier möglich ist. Also ganz auf der vitalen Ebene schon, da geht es überhaupt nicht um Moral, sondern einfach so um Lebenstüchtigkeit und Selbstbestimmung. Die Frage ist, bin ich Herr im eigenen Haus, um das berühmte Wort zu zitieren, oder nicht? Wie weit ist das möglich? Das ist das, was hier hineingehört, sagte. Und das Ganze kehrt dann natürlich wieder auf der Ebene jetzt des Sittlichen nochmal, der politischen Tapferkeit, wobei dann nochmal eigens das hineingehört, was ja Bismarck stark gemacht hat, die Zivilcourage. Also die Tapferkeit nicht vor dem Feind, sondern die Tapferkeit vor den Freunden. Also hier zu sagen, ich mache das anders, ich stehe dazu, wie ich das hier sehe, und wo man sich fragen kann, was ist eigentlich leichter oder schwerer? Das ist gar nicht so klar zu machen. Also scheint für den Menschen leichter zu sein, auch wenn es also jetzt bedrohlich ist und wehtut oder so, gegenüber einem Feind auf was zu bestehen und hier tapfer zu bleiben, als gegenüber jetzt den Menschen, zu denen man gehört, zu der eigenen Clique oder zu den eigenen Freunden oder so. Diese Dimension, dort Abweichler zu spielen, belächelt zu werden. Ich weiß auch, dass das an einer Stelle zum Beispiel Pierre de Lubac schreibt, so in seiner Erinnerung über sein Leben und seine Bücher, der zwischendurch es sehr schwer hatte, weil man seinen Ansatz über die Übernatürlichkeit erstmal falsch ausgelegt hat, und dann kriegte er ja Lehrverbot und kam nicht zum Zuge, und auch seine Distanz gegenüber den Marxisten, gerade unter den französischen Jesuiten, wo die ziemlich verbreitet war, also mit denen so solidarisch da zu arbeiten und zu kämpfen, wo er dann einfach belächelt wurde und so einfach für nicht vollgenommen wurde oder so. Wie man auch sagt, das war also schon nochmal zum Teil ein schlimmeres Martyrium, als wenn es da, als die Kirchenstrafen, die hatte, dass er also nicht mehr lehren durfte und so. Das muss man nochmal gucken, was da hingehört und den Menschen eher beeindruckt. Denn wir sind so angewiesen darauf, auf Wohlwollen anderer Leute und zu irgendeinem Kreis zu gehören, dass das also enorm belastend und schwierig ist, wenn man eben in diesem Kreis, in dem man lebt, belächelt wird und nicht für vollgenommen wird. Das ist also diese Dimension, die hineingehört, der sogenannten Zivilcourage, die hier nötig ist. Und dann spricht er von der geistlichen Tapferkeit, die nochmal nötig ist, also jetzt nicht eine politische, sondern, und da gibt es also, sagt, das ist erstmal purgatorisch, also diese Dimension der Läuterung, die dorthin gehört. Davon haben die großen geistlichen Lehrer immer gesprochen. Geläutert werden tut weh, sauber gemacht werden tut weh, und deswegen taucht immer wieder der Gedanke auf, also Ignatius, der so gesagt hat, der Mensch hat ja gar keine Ahnung, was aus ihm werden könnte, wenn er nur Gott handeln ließe an sich. Johannes vom Kreuz sagt das auch so, der sagt eben, wenn das Gefäß gereinigt werden soll, das tut weh, und wenn man zu laut schreit, lässt es Gott. Und dasselbe können Sie lesen bei den Rabbinen, also im Talmud, dass wenn der Messias kommt, dass dann ja zugleich so die Wehen und die Schmerzen der Endzeit kommen, von denen ja auch Jesus redet, nicht in den Gerichtsreden da vorher. Und dann sagen auch die Rabbinen, ja, und wenn das also so kommt, dann schreit das Volk so herum, dass dann Gott sagt, gut, dann lasse ich es wieder. Und deswegen ist der Messias immer noch nicht gekommen. Also so steht es also schon im Talmud und wird dann später wieder bei den Chassidim so gesagt. Das können Sie bei Buber dann auch lesen, nicht? Da taucht derselbe Gedanke wieder auf, dass es hier einfach Dimensionen gibt, wo man das auf sich nehmen muss. Das Bild, was im Kleinen Prinz verwendet wird, ist, dass die Rose da also die Schnecken braucht, damit es hinterher die Schmetterlinge gibt oder so etwas. Ne? Also so dieser Gedanke, der da auftaucht, das haben die Alten immer gewusst, per aspera ad astra, also durch das Harte und Raue geht es nur zu den Sternen, dass das mitgegeben ist. Und wenn das nicht gelingt, geht es nicht. Und das ist der Hauptgrund, warum also so viele Leute nicht erlöst sind. Weil sie diese schmerzhafte Prozedur an sich nicht zulassen. Und dann wird man da auch nicht in jedem Fall genötigt. Deswegen geht es ja oft gerade den Leuten schlecht, die Gott also so eine Blankovollmacht geben. Bis hin zu diesem berühmten Wort von der großen Therese, als immer wieder die Kutsche umfällt, wo sie dann zu Jesus sagt, ja kein Wunder, dass du so wenig Freunde hast, so schlecht, wie du die behandelst. Nicht? Also so, dieser Gedanke da auftaucht dann. Das muss man so mit sehen, sagte. Das spricht er extra an. Also diese Dimension, die dorthin gehört, dass das also eine Phase der Reinigung ist. Und dann ist hier da immer an diesem Punkt nochmal anzusprechen, dass das offenbar nicht die letzte Bestimmung ist, die fehlt mir bei Pieper an der Stelle. Da verweise ich immer darauf, dass das vor allen Dingen der Pater Schneider, der Spiritual da in Frankfurt, anspricht. Da sagt man, guckt, bei den modernen Mystiker und Mystikerinnen steht eigentlich dieser Schmerz am Ende. So wie bei Jesus auch. Das ist ja keine Läuterung, so irgendwann so zwischendurch. Das hat er in der Wüste gehabt am Anfang, nicht? In den 40 Tagen. Sondern wo das dann am Ende steht. Und das scheint in der Gegenwart also immer wieder zu begegnen heute, nicht bloß bei der Mutter Teresa, sondern eben auch bei der kleinen Therese oder so, wo das auftaucht. Also diese Schmerzen der Trostlosigkeit und des überhaupt nichts mehr Empfindens oder Wahrnehmens, der Verschlossenheit des Himmels oder wie man das ausdrückt, dass das offenbar gerade ans Ende gerät. Und davon spricht jetzt von diesem Ende auch wieder Clive Staples Lewis nochmal. Dass er sagt, der Schmerz hat verschiedene Aufgaben. Man braucht eben ja die Tapferkeit, um den Schmerz auf sich zu nehmen. Er sagt, es gibt den Schmerz, der zeigt, bei mir ist was nicht in Ordnung, damit man unter Leidensdruck dann eben was tut an sich oder so. Das ist ein Punkt. Dann ist der zweite Punkt der, dass es Schmerz macht, was Neues zu lernen und zu tun. Wachstumsschmerzen drin, was da alles so hineingehört. Das ist also so ein Feld in der Umkehr und sagt, dann gibt es eine dritte Form, die ich kenne zum Beispiel auch Aristoteles nicht. Aristoteles spricht davon, dass am Anfang etwas schwer wird und dann wird es mit der Zeit immer leichter, weil man nämlich in der Tugend wächst. Nicht? Das ist die Tradition, aller Anfang ist schwer und dann wird es hinterher leichter. So ist es auch im Proemium der Benediktregel, dass am Anfang der Weg eng ist und schmerzlich und dann wird er mit der Zeit immer weiter, wird das Herz immer weiter, sodass man dann den Weg des Guten eilen kann. So heißt das dort, wird ein Psalmvers zitiert an der Stelle. Das stimmt, das ist eine legitime Erfahrung, aber es gibt jetzt auch das andere und da sagt Lewis so, dass es an den Punkt führt, wo ein Mensch durch überhaupt nichts gehalten und getragen, nur in wahrem und purem Gehorsam, das umfasst, was er sonst nicht greifen würde. Ich erkläre das immer so, dass ich sage, wir können, solange wie wir uns hingeben, so ist ja meine Formel, habe ich immer noch die Hand unterm Tablett. Wirkliche Hingabe heißt, ich werde mir genommen, ich werde mir entrissen. Das gibt es nochmal in der Form des Süßen und des Lieben, das nennt man dann Entzücken, das Hingerissensein, nicht? Das gibt es auf der einen Seite. Und es gibt das sich entrissen werden dann in dem, was im äußersten Fall dann Tod heißt. Dass man sich hier genommen wird. Wir selber, behaupte ich, geben freiwillig eigentlich nur das Zweitbeste her. Das, was uns wirklich am Herzen liegt, das wollen wir eigentlich behalten, aber genau das wird natürlich von uns gefordert. Man ist dann der Versuchung zu so tun, als gäbe es das nicht, als ob Gott das nicht merkte, nicht? Also das dann nochmal gucken für sich extra. Aber dass da von einem genau das verlangt wird, was man eigentlich nicht hergeben will. Zum Glück. Dass man sich genommen wird, weil man sich nicht geben kann im Ganzen, sondern nur stückeweise. Das wäre also dann nochmal eine Form von äußerster Tapferkeit oder so, die dorthin gehört. Das spricht er nicht an. Und ich meine, das müsste man aber noch dazu sagen. Und deswegen schiebe ich das da so ein nochmal, dass das hier hineingehört. Rahner drückt das so aus, das ist ja auch einer seiner spätesten Aufsätze, da im letzten Band der Schriften noch, warum lässt Gott uns leiden, dass er sagt, man kann leicht daherreden, Gott ist ein Geheimnis. Ernst wird es, wenn es angesichts des Geheimnisses des Unglücks und des Schmerzes kommt. Dann ist die Frage, ob ich mich wirklich auf das Geheimnis einlasse. Das soll natürlich auch keine Antwort sein auf die Theodizee-Frage, das meint er überhaupt nicht, sondern er weist einfach nur darauf hin, dass das nochmal so ein Punkt ist. Und dass, wenn man sich da nicht darauf einlässt, ist einem das eben nicht gelingt und nicht bringt. Das muss man also sehen, dass hier so eine Möglichkeit hier nochmal auftaucht und sichtbar wird. Das ist eben die Frage, wie weit ich nicht versuchen kann, letztlich schafft man es nicht, das ist richtig, aber wie man versucht, dem auszukommen, da gibt es ja verschiedene Wege, bis hin zum Suizid. Und man sagt, das will ich nicht, wie viele Leute bringen sich um, ehe sie ins Altenheim gehen? Oder bis sie sagen, wer weiß, wie sich die Krankheit fortsetzt oder so? Also das muss man schon mal, es ist richtig, es gibt natürlich, letztlich können wir dem Schicksal natürlich nicht ausweichen, aber es ist erstaunlich, was man alles noch kann in irgendwelchen Formen. Und die Frage ist, wie weit nehme ich das auf mich? Das ist genau der Punkt, der dorthin gehört, an der Stelle. Und was Arendt noch anspricht, dass er sagt, ohne diese Dimension hier ist das eigentlich sonst nicht möglich. Und die große Theresa schreibt an einer Stelle, dass sie sagt, sich auf den Weg der Vollkommenheit zu machen, das muss ja nicht bloß im Kloster sein, ich meine, die machen das so ausdrücklich, aber sagte, das verlangt mehr Mut als ein Martyrium. Beim Martyrium ist schneller rum, nicht? Aber sich da so über die Jahre hin da weiter quälen und zu sagen, man bemüht sich besser zu werden und man bleibt eigentlich mehr oder weniger immer derselbe. Man wird ja seine Grundcharakterfehler wird man ja nicht los und so, nicht? Das bleibt ja eigentlich. Und wir sind abgelenkt in unserem Leben durch allem. Aber die sind ja dort weniger abgelenkt, die Leute in den Klöstern, sondern die sind ja genau damit konfrontiert. Dass Sie sehen, hier wollte ich jetzt eigentlich, so wie Ignatius schreibt, in Eilmärschen zum Himmel marschieren, schreibt er am Anfang seiner Konstitution. Nicht? Und dann ist da nichts mit Eilmarsch. Nicht? Und man wird nicht besser, wie das dann der Fontane sagt, den zitiere ich da ja gern, man wird nicht besser mit den Jahren, wie sollte es auch, man wird bequem und bringt, um sich die Reue zu sparen, die Fehler all in ein System. Also das ist auf sowas da hinaus, und das eben nicht zu tun. Deswegen haben wir von den Kirchenvätern angefangen, haben gesagt, die eigentliche Gefahr der Mönche ist die sogenannte Arkadia. Wörtlich heißt das Sorglosigkeit, Arkadia, aber gemeint ist damit null Bock. Das hat ja doch keinen Sinn. Ich kümmere mich nicht mehr drum. Dann bin ich eben, was ich bin, aus. Das ist die große Gefahr. Heute nennt man das Burnout. Ne? Das wäre so dieser Punkt.
Bei Louis, wo kann man den nachlesen?
In seinem Buch über den Schmerz. Das heißt also, das heißt im Original Problem of Pain. Und Josef Pieper hat das übersetzt zusammen mit seiner Frau und hat das genannt Über den Schmerz. Den Titel hat er genommen von einer bekannten Schrift von Ernst Jünger. Hat er den Titel übernommen und hat das genannt Über den Schmerz. Im Original heißt es Problem of Pain, um gleich deutlich zu machen, dass es um das gedankliche Problem geht. Nicht? Und da behandelt er das, das ist einer der, finde ich, wirklich auch der besten also, Theodizeen, wo er das auf seine Weise entwickelt. Hat auch zwei Kapitel über das Leiden der Tiere drin. Und natürlich ausführlich auch nochmal Thema Hölle und so behandelt er also wirklich diese ganzen Dinge durch in dieser seiner Fähigkeit zur Bildhaftigkeit und zum Humor und zur präzisen Fassung. Und da spricht er eben von diesen drei Diensten des Schmerzes. Ich will ja im Sommersemester über ihn reden, weil er dann in der Vorlesung, weil er dann 100 Jahre, nein, 63, 50 Jahre tot ist. Das zum 50. Todesjahr in diesem Jahr. Wir haben überhaupt dann dieses Jahr jetzt ein Jubiläumsjahr, wo Verschiedenes sich da so trifft. Und einer der Punkte ist also 50. Todestag von Clive Staples-Lewis. Und dann will ich also ihn in der Vorlesung behandeln, unter den Lehrern, die dorthin kommen. Da werde ich da auch nochmal drauf zu sprechen kommen.
Also über diese Dinge wird heute überhaupt nicht mehr gesprochen.
So ist es.
Also
ja, eben.
Also wir geistern da immer da alles zu, ja.
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 Nee, und das hat ja keinen Sinn, nicht?
Merkt er dann, dass die Leute merken, dass das nicht...
Natürlich, das kann nicht stimmen, nicht? Deswegen muss man das wirklich aufnehmen. Und das kann ich wirklich empfehlen. Man kann sagen, vielleicht ist er hier noch zu selbstsicher in dem Buch. Das ist das erste seiner, so dieser religiösen Bücher. Er hatte vorher veröffentlicht, also eine allegorische Autobiografie von sich. Er hatte genannt The Pilgrim's Regress. Das ist eine Antwort auf dieses Buch The Pilgrim's Progress. Das ist ein berühmtes Buch, wo so in mythologischer Weise so der Weg zu Gott beschrieben wird. Und er schildert hier seinen Weg durch die verschiedenen Irrtümer dieser ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und das hat einem Verleger so gefallen, dass er gesagt hat, er möchte doch gern versuchen, ein Buch zu schreiben da über Theodizee, Gott und den Schmerz. Und das hat er dann gemacht und hat die Kapitel jeweils immer da seinen Freunden, die waren ja dieser Club, die Inklings, die sich da einmal in der Woche trafen, hat er Kapitel für Kapitel vorgelesen und durchdiskutiert mit denen. Denen ist es auch gewidmet, das Buch. Und das stand so am Anfang, ziemlich, also selbstsicher noch, er macht aber schon ein schönes Vorwort und schreibt, wenn die Leute das so lesen, dann würden sie meinen, er wäre da jetzt sehr gut. Und dann sagt er, nein, nein, also er ist, kann wirklich Schmerzen nicht so aushalten und alles. Das stimmt auch nicht so ganz, denn er war ziemlich schwer verwundet und hat sein Leben lang darunter gelitten im Ersten Weltkrieg. Das war also schon nochmal auch mit da und hatte da immer damit zu tun. Aber deswegen ist es wichtig, bei ihm dann noch das zweite Büchlein dazu zu nehmen. Das hat im Original geheißen A Grief Observed. Im Deutschen heißt das über die menschliche Trauer oder über die Trauer. Das sind Notizen, die er gemacht hat nach dem Tod seiner Frau. Und das ist auch das Buch, abgesehen von einem Buch, das er in frühen Jahren als junger Mann, wo er Gedichte unter dem Pseudonym veröffentlicht hat, das einzige Buch, was er unter Pseudonym herausgebracht hat, unter dem Mädchennamen seiner Mutter, Clark, A Grief Observed, wo er da wirklich also schreit und tobt und sagt, wie kann denn das sein, Gott ein Sadist und so etwas, nicht, bis er sich wieder zur Ordnung ruft und sagt, so kann es nicht gehen. Ein schmales Bändchen. Bitte?
Also ergänzen Sie vielleicht, es gibt von zwei jungen Leuten relativ neue, ziemlich gute Bücher. Das eine ist von Esther Maria Magnus, Gott braucht dich.
Ja, ja.
Finde ich auch sehr gut, weil einfach dieser, ja, dieser Kreis, der Gott liebt dich, was nützt dir außer Gott liebt dich, wenn der 23-jährige Bruder an Krebs
wird. So ist es, ja. Das ist ein wichtiges Buch, vielen Dank.
Die Frau, die sich in einen Mann verliebt, der krebskrank ist, die heiraten dann sogar noch nach einem Dreivierteljahr stirbt tatsächlich. Ja.
Ja. Wie heißt das zweite Buch?
Das ist von Marie-Sophie von Lobkowitz.
Ja, nee, da, ach so, Marie-Sophie.
Leider nicht
parat. Ah ja, Marie-Sophie Lobkowitz. Ja, habe ich auch irgendwo gesehen, ja. Das andere eben von der Magnus, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe es zu Hause, also ich habe es meiner Frau geschenkt, also zu Weihnachten. Und deswegen die, muss ich also noch warten, bis ich das also auch lesen kann. Dann,
wie heißt der zweite Name nochmal genau? Magnus?
Von Magnus. Da ist ein Onkel von ihr gehört, also hier zum Jesuitenorden, den kenne ich also gut. Der ist eine ganz große Figur da in Indonesien. Also hat auch, inzwischen hat er auch noch einen indonesischen Namen und ist da sehr anerkannt von Magnus. Das ist eine bekannte Familie, eine Adelsfamilie. Und das ist eben eine junge Frau, die das geschrieben hat. Und das ist, muss ein ganz tolles Buch sein, nach dem, was ich von Freunden gehört habe oder so, die es schon gelesen haben. Und das andere ist Frau Lobkowitz.
Marie-Sophie von Lobkowitz.
Marie-Sophie. Und ja, da wissen wir aber den Titel nicht. Da geht es auch drum. Ah ja. Nee, also da sind schon einige wirklich Bücher, die sich der Sache stellen, statt das alles so zu verkleistern und so rumzureden, was ja wirklich nicht geht. Sondern wo man sich genau dem aussetzen muss. Und wo sowieso, wenn wir hier von Dulden reden, ja auch das hingehört, dass man einfach dabei bleibt oder so. Das hatte ich auch schon öfter angesprochen, nicht? Dass ich das ja erlebt habe, wie ich mal nach einem Vortrag so eine Mutter auf mich zukam, die da ihren Sohn verloren hat, in 8-jährigen Buben durch einen betrunkenen Autofahrer. Und der Kaplan sagt dann, ja, seien Sie froh, vielleicht wäre der später drogenabhängig geworden. Oder so, nicht? Wo ich gesagt habe, nehmen Sie es dem jungen Mann nicht übel, er wusste halt nicht, was er sagen sollte. Ich habe nur meinen Leuten gesagt, haltet verdammt nochmal den Mund. Seid einfach mit da und haltet's aus, aber redet nicht so ein Zeug. Zumal ich, es war kein Jahr später, dass in meiner Gegenwart ein Vater sowas Ähnliches sich selber sagte zum Trost, in so einem ähnlichen Fall. Natürlich habe ich mir auf der Zunge gebissen, nichts gesagt. Wenn der selber sich sagt, werde ich da nicht besser dazwischen reden. Nicht? Aber dass man selber sowas formuliert, an andere hin, das geht nun wirklich nicht. Nicht? Muss man schon gucken. Also das meint jetzt also gerade nochmal nicht bloß am Anfang der Läuterung, wir sind ja bei diesem Punkt jetzt noch bei dieser geistlichen Tapferkeit, nicht? Sondern dass es die schon braucht und eben sich da auf den Weg machen und dranbleiben, dass da eben so jemand wie die große Teresa, Teresa von Avila, eben sagt, da braucht es mehr Tapferkeit als eben sogar fürs Martyrium. Und damit wird ja dann auch gedroht oder so, nicht? Das gibt es eine sehr schöne Erzählung von Reinhold Schneider, die er gemacht hat aus zwei Zeilen des Berichts eines Pilgers von Ignatius. Ignatius ist gefragt worden von mit Brüdern, er sollte so ein bisschen über sein Leben erzählen und dann macht er so ganz knapp so einen Satz, dass er da, wie er in Manresa dann dort saß, in der Gefahr war, in diesem Kloster sich da in die Tiefe zu stürzen oder so ähnlich, weil man nicht weiß, wie es geht. Und der Reinhold Schneider hat daraus eine großartige Erzählung gemacht, wo er das einfach ausführt. Diese Angst, dass eben der böse Geist ihm also sagt, ja, und so willst du jetzt hier leben, noch 30 Jahre und wirst ja doch nicht besser und deine Schuld und alles, dass er wirklich drauf und dran war, da in diesem Felsenkloster, wo die Mönche ihm dann eine Zelle gegeben haben, sich da durch das Loch daraus zu stürzen in den Tod, bis er das also überwunden hat. Also diese Dimension, die da hineingehören kann. Sowas ist hier gemeint, nicht? Dass man hier also den Mut braucht für diese Tapferkeit, die er hingehört und wo dann dieser Mut zu dieser Tapferkeit dann auch nochmal eben bewahrt bleiben muss, natürlich von dem Hochmut, wenn man eben getragen wird von diesem Wissen, dass man nicht weiß, bringe ich das hin oder wie wird mir das geschenkt? Und da schreibt er dann eben ausdrücklich in dem Zusammenhang, man ist nicht tapferer, wenn man ohne Hoffnung stirbt. Das hatte ich ja schon kurz angesprochen, nicht? Das gehört in diesen Zusammenhang hinein. Das sagt dann so, das hört man auch öfter so von Atheisten, ja, ja, du brauchst eben den Trost, nicht? Aber ich lebe eben tapfer, trostlos. Und daher, dass man sagt, ob das, wie tapfer das wirklich ist oder was für Verleugnung und Abschwächung der Freude und des Glücks, das ist, die werden da gar nicht sichtbar. Sodass dann von dort her klar wird, dass umgekehrt gilt, dass man das steht, wer hat denn das jetzt gesagt, ist ja auch wurscht, es ist jedenfalls wahr, dass man zur Freude mehr Tapferkeit braucht als zur Traurigkeit, weil nämlich im Maß der Freude man die dunklen Mächte herausfordert. Nicht, das also, da gehören dann so die Geschichten mit Unberufen, toi, toi, toi und all die Sachen, die das zeigen. Man darf ja nicht zeigen, dass es einem gut geht oder dass man glücklich ist oder so etwas, weil dann weckt das nur die Gegenkräfte. Und deswegen diesen Mut, den man braucht zur Freude und zum Glück, ist auch nochmal eine Dimension, die man nicht unterschlagen sollte. Also wir brauchen Mut, um das Leid auf uns zu nehmen und den Schmerz und den Kummer und die Versehrung. Aber wir brauchen genauso Mut, um die Freude Freude sein zu lassen und das Glück sein zu lassen. Und nicht eben zu sagen, wie eben die Ilse Eichinger auf die Frage, was ist das Glück, sagt sie, es verlässt uns. Das ist eine Verletzung der Dankbarkeit, behaupte ich. Um also nicht den Schmerz des Abschieds zu haben, lässt man sich nicht ein. Das ist das, was Rilke uns vorschlägt. In dem berühmten 14. Sonett, der Sonett an Orpheus, im zweiten Teil. Sei allem Abschied voran, wie der Winter, der eben geht. Denn unter Wintern ist einer so endlos Winter, dass über Winter dein Herz überhaupt übersteht. Sei immer tot in Euridike. Also sei immer schon tot, dann kannst du nicht mehr sterben, brauchst du nicht mehr zu sterben. Hab dich immer schon verabschiedet, brauchst du dich nicht verabschieden. Dann kannst du nicht verletzt werden. Und das ist eine so der Parolen der Leben, sogenannten Lebenskunst. Häng dein Herz nicht an was. Genieß es, aber bitte immer vorsichtig, immer mit Distanz, damit es nicht wehtut, wenn es aufhört. Das ist eine alte Sache, weil Lieben und Leiden ganz eng zusammengehören. Liebe nicht, dann brauchst du nicht zu leiden. Häng dein Herz an nichts, dann kannst du nicht verletzt werden. Also, sodass man den Mut und die Tapferkeit nicht bloß braucht, wie gesagt, zum Schmerz als Schmerz und gerade auch nochmal zum Glück und zum Verbinden, zum sich einlassen auf, zur Dankbarkeit, das wirklich ernst zu nehmen. Sich wirklich der Freude auszusetzen. Damit macht man sich auch nochmal sehr verletzbar. Das muss man einfach mitsehen und dass hinter vielem, was uns so an, in unserer Gesellschaft an Lieblosigkeit und dergleichen begegnet, bis hin zum Zynismus, ist eigentlich nicht Bosheit, sondern Angst. Weil man denkt, Glück ist das, was mich verletzt. Und lässt man sich am besten erst gar nicht ein. Deswegen ja meine Formel, besser unglücklich lieben als gar nicht. Aber ich verstehe das, dass viele Leute nicht teilen, sondern der spinnt. Ich meine, ich hätte trotzdem recht. Also dass man guckt, wo das dahin gehört. Also auch das gehört zu unserem Thema mit hinein. Auch das steht hier nicht so groß da, es klingt so ganz knapp an bei ihm, aber wo ich meine, dass wir das also stärker machen könnten, dass das nochmal mit hineingehört. Sodass also heute vor allen Dingen eben so man sagen müsste, wir brauchen also, wir müssen gegen den Konformismus, gegen die Gleichschaltung und so weiter auftreten, dass das hingehört, gegen Spott und dergleichen, ohne dass man falsch kämpferisch wird. Es gibt so eine Art der Verbissenheit, dann des Kämpferischen, so wie es ja Leute gibt, die messen ihre Kirchlichkeit am Maß ihres Leidens an der Kirche oder so. Weil die sagen, also gut, zur Liebe gehört das Leiden, je mehr ich an der Kirche leide und vor allen Dingen an dem Papst und Rom und so, desto kirchlicher bin ich ja. Und man sagt, stimmt das wirklich? Muss man mal gucken. Deswegen wäre das so eine Frage, die sich dort stellt. Und da finde ich es schön, dass wir im Deutschen ein Wort für tapfer haben, das man kaum mehr noch verwendet, beherzt. Ich finde das ein wunderschönes Wort, dass man beherzt eintritt für was oder ein Risiko eingeht oder was auf sich nimmt oder wie auch immer, dass das hier hingehört. Und das erinnert mich an irgendeine Tagung, die wirklich schon Jahrzehnte her ist, mit einem Psychotherapeuten, dessen Namen mir gar nicht mehr einfällt, der sagte, die Menschen seien heute Kaulquappen, nur noch Kopf und Schwanz. Was fehlt, sei das Herz in der Mitte. Das war ja etwas drastisch formuliert. War halt ein Psychologe, aber trifft was. Nicht? Das sind eigentlich so die Punkte, die auftauchen. Und sagt, so sieht das aus und das kann man dann bei Pasolini auch lesen, dass es offenbar nur zwei Auswege aus unserer Welt gibt, sagt er, Sex und das Herz. Das wäre nochmal dasselbe, ein bisschen vornehmer formuliert als von dem anderen Kollegen. Nicht? Also wie gehört das hin? Also Herz, beherzt, diese Tapferkeit, die eben auch da auf sich nimmt, was dort mit hineingehört. Aber wo das in der Form dann da wäre. Also, dass man das hier wirklich mitsieht als Form der Weisheit. Ich meine, dass das auch das ist, was eigentlich so die ignatianische Mystik ausdrückt und die dann zum Beispiel bei Rana ja eine Rolle spielt, in seinem berühmten Wort, was die Leute dann zum Teil mal so missverstehen, dass der kommende Christ ein Mystiker sein wird oder gar nicht sein wird. Dass er sagt, Mystik heißt hier ignatianisch Gott in allen Dingen finden und Gott in allen Dingen finden heißt immer seinen Willen in allen Dingen finden. Das ist also mehr so römisch gedacht vom Numen her. Numen ist der Wink, also dass einem hier was aufgetragen wird. So wie in der vierten Woche der Exerzitien die ganzen Begegnungen mit dem Auferstandenen immer in Sendung führen. Wird ja nicht gemütlich weitergesessen, es wird zwar ein Fisch gegessen, aber dann wird gesagt, so auf jetzt. Das hört dann immer auf und geht also weiter in der Form. Also diese Weise zur Sendung, zum Unterwegssein. Und das ist das, was ich dann eben so jemandem wie Lessing entgegenhalte, wenn er sagt, er will die Wahrheit nicht, weil die Wahrheit träge macht. Der Besitz der Wahrheit macht stolz und träge. Deswegen will er lieber die Wahrheit ewig suchen. Und sie sagen, nein, die Wahrheit macht nicht träge, sondern die Wahrheit macht eigentlich hurtig. Levinas sagt, Gott kennen heißt wissen, was zu tun ist. Connaître Dieu. Das ist savoir ce qu'il faut faire, was man tun soll. Das ist also genau nochmal dieser Umschlag, der da eintritt. Also Weisheit heißt nicht, ich sitze da und meditiere da die Welt, sondern ich weiß, was zu tun ist. Auch im Denken, aber eben nicht bloß im Denken, sondern allem, was da jeweils ansteht und hingehört, dass das hier mitgegeben ist. Und drum gibt es ja noch ein Wort, das wir heute nicht mehr verwenden, was da aber, meine ich, gut hinpasst, das hieß Starkmut. Und das ist die vierte Gabe des Geistes von den sieben Gaben. Die steht also genau in der Mitte von den sieben Gaben. Und es gibt eine sehr schöne Schrift von Bonaventura, wo er über die Gaben des Heiligen Geistes Predigten an die Mitbrüder gehalten hat, während des Essens, also sogenannte Collationes, nicht Sermones, also die großen Predigten für die Gemeinde, sondern so für die Mitbrüder. Und da hat er für diese mittlere Gabe hat er zwei Predigten verwendet gleich, also für den starken Mut, und hat das festgemacht an Maria, also der starken Frau, die also das Leiter auf sich nimmt und den Glauben auf sich nimmt oder so, und stellt das so ins Zentrum hinein dort, diesen Starkmut, der dorthin gehört. Obwohl sich das also nochmal trifft, und dann knüpft das wieder an den Anfang an, wo ich dann da gesagt habe, dass es eben die menschliche Tugend ist, die Tapferkeit, weil wir verletzbar sind, weil wir es schwer haben mit uns und überhaupt im Leben und all das, was da hineingehört, was eben die Engel nicht haben. In dem Sinne, und was es da nicht gibt, weil wir dem begegnen, ungefragt hier in der Welt und ungefragt uns angelastet und ungefragt auf den Tod zugehen. Das ist einfach automatisch besteht, nicht? Wie geht man damit um? Wie macht man das? Ohne, ich darf es nochmal wiederholen, ohne falsch kämpferisch zu werden. Nicht verbissen, sondern das zugleich nochmal in dieser Beherztheit, die das nochmal trägt und mitnimmt. Das wäre es dann so irgendwie, nicht? Ja, ich bin bei mir im Stoff zu Ende. Sie haben noch, wenn Sie noch nachfragen möchten, irgendwas, ich fange jetzt nicht nochmal mit Zucht und Maß an, das machen wir in 14 Tagen dann, nicht? Sondern ich bin mit meinem Stoff da hier zu Ende jetzt an mir. Also ich weiß, ob Sie noch irgendwas dazu oder auch sonst irgendwie fragen wollen, sonst machen wir eben einfach schon, wir können auch schon früher Schluss machen. Statt dass ich da irgendwie einfach so was weiterrede.
Also ich denke schon noch an den Tod nicht ausweichen. Das ist also in heutiger Zeit schon ein Problem.
Das meine ich ja. Also das ist ganz deutlich, nicht? Deswegen muss man ja sagen, diese Phase damals von Heinrich Heine, der noch sagt, also das Leben ist das Höchste, das ist gar nicht mehr wahr. Sondern heute sagen die Leute, Schmerzfreiheit und Gesundheit ist das Höchste, nicht? Sodass sie eben nicht leben wollen, auch wenn es weh tut. Und die Frage ist, was da noch für Möglichkeiten drinstecken. Also in religiöser Sprache würde man eben von Läuterung oder so etwas sprechen, nicht? Dass Dinge einem genommen werden, die man selber noch nicht loslassen kann. Sodass das dann erst in dem letzten Schritt sich nochmal einholt. So wie dann auch ja in den letzten Stunden des Lebens ist dann auch bei der kleinen Therese zum Beispiel der Himmel wieder aufgegangen. Nach den Monaten, wo das nur eine Mauer war. Also wo diese Phase kommt, genau wie man bei Jesus sagen kann, am Schluss dann nochmal, so wie es bei Lukas dann steht, er sagt, in deine Hände gebe ich meinen Geist oder so, also am Schluss löst sich's auf. Gibt dann moderne Exegeten, die sagen, nein, das ist ja alles märchenhaft, nicht? Aber ich meine, es gehört hin, genau wie ich ja dann davon spreche, dass dieser Psalm, in dem es da heißt, warum hast du mich verlassen, ja, im 11. Vers dann schon dort landet, du bist vom Leib meiner Mutter an, bist du mein Gott, Eli Atta, mein Gott, du. Also dass das genau schon aus diesem Schritt nochmal auch noch geleistet werden kann und unter Umständen hier schon noch sichtbar wird. Im allerletzten Schritt. Muss nicht, aber wird immer wieder erfahren, wenn das vorher also auf sich genommen wird. Aber das ist trotzdem, man kann nicht über andere reden, man weiß nicht, wie der Schmerz sie wirklich quält oder nochmal trifft. Das sind ja alles Dinge, die wir nicht haben, deswegen kein Urteil über andere. So Sachen kann man eigentlich nur eigentlich für sich meinen. Oder jemand anderen, wenn der mit einem reden will, also wirklich das Gegenüber. Man kann eigentlich nicht in der dritten Person darüber reden, sondern eigentlich nur in der ersten und in der zweiten. Nicht? Bitte.
Ich
Haben Sie irgendwie eine Erklärung dafür, dass eine frühere Elite, nämlich die Kirche, die also wirklich den Menschen Antworten geben konnte auf Sinn des Lebens oder auf Sinn des Leidens und so weiter, dass die diese Gabe verloren hat? Also wenn ich mir so die Predigten, die ich in den letzten 20 Jahren angehört habe, waren sicherlich einige sehr gute dabei, aber die Predigten, die man sich so anhört, das, die Sache wird doch immer seichter.
So ist es. Also
auch Ökologie, Umweltschutz, Nachhaltigkeit,
sehe ich auch so.
Aber mehr wird ja eigentlich schon nicht mehr gefordert.
Ja.
Und damit hat die Kirche sich ja selbst irgendwo ihre Überzeugungskraft geraubt.
Also ich sehe es genauso. Und das war ja auch ein Punkt, den Pater Rana im letzten Lebensjahr immer wieder angesprochen hat. Er sagt, es muss in erster Linie um Gott gehen. Und er sagt, wo sind die Leute, die sagen, also Gott an erster Stelle und nicht die Kirche und nicht wir oder so etwas. Er sagt, wo sind die Leute, die sagen, darum hat es zu gehen. Er sagt, nicht Gott ist für uns da, sondern wir sollen für Gott da sein. Also hat er oft formuliert in Interviews dann. Und das ist zum Teil gar nicht zur Kenntnis genommen worden. Sodass ich sagen muss, ich kann ja nicht, ich werde mich hüten, erlauben, irgendwas über jetzt jemanden da persönlich zu sagen, kritisch, aber grundsätzlich muss man sagen, in meinen Augen ist das ein Mangel erstmal an Glaube und ein Mangel an innerer Entschiedenheit. Und ich nenne Leute, die ich habe kennenlernen dürfen, wo man merkt, das ist anders, das nenne ich für mich so, die sind über so eine Linie hinweggekommen. Man merkt deutlich, die kleben nicht an sich, die sind da für jemand anders, die sind jetzt, wenn ich bei dem bin und Probleme habe oder Fragen, ist er ganz für mich da, aber ich weiß genau, wenn ich rausgehe, ist er für den Nächsten wieder ganz da oder so. Also der ist einfach in der Weise, ich nenne das Geistesgegenwart. Er ist also vom Heiligen Geist so erfüllt, dass er immer ganz gegenwärtig ist. Ein Wort für Heiligkeit heißt für mich Präsenz. Also ganz da sein und wach sein, damit auch das andere für mich da sein kann. Der andere, das andere wahr sein kann. Mit anderen Worten, ich meine, da wird ausgewichen vor den Forderungen, die hingehören. Und das erlaube ich mir auch zu sagen, wenn ich bei Priestern zu reden habe. Und so, dass der Hauptpunkt wirklich ist, da nehme ich also den Schmerz der Einsamkeit und all die Dinge, die dort hineingehören, auf mich, den Schmerz an mir selbst, dass ich da nicht weiterkomme und nicht besser werde, als ich bin oder so. Wann resigniere ich da und sage, dann ist es so. Und da muss man irgendwie weitermachen. Und das beschreibt Jesus im Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Der sagt, also arbeiten kann ich nicht, betteln will ich nicht. Also muss ich irgendwie was machen. George Bernanos hat das behandelt in zwei Romanen. Einer heißt Betrug und der andere heißt Die Freude. Wo er also das behandelt, dass anerkannte Prediger ihren Glauben verlieren. Und dann aber irgendwie weitermachen müssen. Das ist das Risiko bei einem Weltanschauungsberuf. Das eine heißt der Betrug. George Bernanos, das ist für mich der französische Dostoevsky. Sein berühmtestes Buch und sein reifstes im Tokio ist Tagebuch eines Landfahrers. Ist ganz berühmt verfilmt auch worden von Bresson. Sein erstes hat geheißen Die Sonne Satans, das hat der Depardieu, hat da den Kaplan gespielt, der da mit dem Teufel zu tun kriegt, der da jetzt also der Adoptivkind von Putin ist. Nicht? Also das ist dann wieder nochmal eine neue Geschichte. Und das, finde ich, ist ein ganz großer Mann. Also ich sage bewusst französischer Dostoevsky, weil ich meine, man sollte sagen, Shakespeare ist ja wirklich der größte Menschenkenner, den es gibt. Und der Levinas sagt an einer Stelle, manchmal kommt es ihm vor, alle Philosophie sind Fußnoten zu Dostoevsky. Da verwendet er ein bisschen dieses berühmte Wort über Platon, nicht? Von dem Amerikaner da. Und vor einem weicht Shakespeare aus, von den Konflikten des Menschen mit Gott. Das gibt es bei ihm nicht. Das ist wirklich der größte Menschenkenner, den ich also in der Literatur kenne. Es ist unglaublich, was da alles also zu holen und zu finden ist. Aber dafür muss man Dostoevsky lesen. Oder eben George Bernanos. Und das Beste ist wirklich dieses letzte Tagebuch eines Landfahrers. Von einem kranken Sohn eines Säufers und von dort her also schwer krank und sitzt da allein auf so einem Dorf und geht auch irgendwie zugrunde oder so, aber eben hat zur Seite einen tollen väterlichen Freund, den Pfarrer de Torcy, der ihn da immer stützt oder so. Das ist ganz großartig. Und der hat eben zwei solche Bücher, das eine heißt Der Betrug und das andere Die Freude, wo er genau das zum Thema macht, die Tragödie eines Seelsorgers, der den Glauben verliert. Und dann ist die Frage, wie stehe ich zu sowas oder nicht? Wobei es ja darauf ankommt, ob ich Glaubensschwierigkeiten habe und die aushalte, das nenne ich nicht Tragödie, zum Beispiel bei der Mutter Teresa. Sondern wo das wirklich weg ist, die Frage ist, woher oder wie und wie. Und wo man dann sagt, ja, jetzt muss ich irgendwie weiterwursteln. Und dann bleibt nichts anderes übrig, als von so etwas zu reden. Und das ist zum Teil ja einfach systemisch. Wer nicht glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und Realpräsenz und Eucharistie und allem, der kann ja nur noch von der Umwelt reden. Der kann nur noch von Robbenbabys reden. Was soll er denn sonst machen? Und das, glaube ich, ist, deswegen nennt das Metz, nennt das ja die Gotteskrise, die eigentlich also in den Kirchen steckt bei uns. Schönen Dank, bis in 14 Tagen.